Herzlich willkommen zu Woke Women at Work, dem Podcast, in dem sich Sarah-Lena Eisermann und Maite Ulla mit inspirierenden Geschichten von berufstätigen Frauen und allen Facetten des Frauseins in der Arbeitswelt befassen.
Herzlich willkommen, Jessica.
Hallo.
Hi, schön, dass du da bist.
Hi, freut mich auch.
Sehr cool. Jessica, wir haben dich heute hier in unseren Podcast eingeladen, weil Sarah dich aufgetrieben hat und gesagt hat, du
entdeckt.
Genau, wir müssen mal mit Jessica Jeworutzki sprechen. Das ist total spannend. Sie ist die Gründerin von Bramibal Donuts und hat einen etwas unkonventionellen Weg eingeschlagen, um diese Firma aufzubauen. Und ich glaube, wenn man sich so in der Berliner oder Hamburger Bubble bewegt, ist man euren Stores garantiert mal begegnet, weil die sind ja mittlerweile fast überall. Und deshalb wollen wir heute ganz viel über dich erfahren und wie es dazu kam. Und genau, du hast ja, hast du uns im Vorgespräch erzählt, eigentlich in der Krankenpflege vorher gearbeitet. Magst du einfach mal ein paar Schritte erzählen, wie das losging?
Ja, gute Frage. Wo fange ich da an? Ich habe eigentlich während dem Abitur gemerkt, okay, Schule ist irgendwie nicht so richtig was für mich und wollte dann auch schon recht frühzeitig von zu Hause ausziehen. Und dann dachte ich, ja, okay, dann fange ich halt irgendwie an zu arbeiten. Und ich würde sagen, ich habe mein FSJ angefangen in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung, weil da sind, glaube ich, ja, der Einstieg hat nicht so ein Hindernis. Also ne, man ist da halt immer sehr willkommen und das war für mich eigentlich eine mega gute Gelegenheit und ich habe das auch richtig gerne gemacht. Und dann dachte ich mir, ja okay, dann mache ich jetzt einfach eine Ausbildung. Ne? Und habe dann eine Ausbildung angefangen zur Heilerziehungspflegehilferin. Habe das gemacht und dann dachte ich, okay, let's go, jetzt Krankenpflege. Ne? Noch einen draufsetzen, weil mich so die medizinische Seite auch immer irgendwie interessiert hat. Und so bin ich dann halt irgendwie in die Pflege gerutscht. Also es war eigentlich nicht so eine richtig bewusste Entscheidung, sondern einfach für mich ein sehr einfacher Einstieg ins Arbeitsleben.
Mhm. Auch alles in Berlin hier von den Ausbildungen her gemacht?
Oder? Nee, also ich komme ja ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, aus Recklinghausen und habe dann meine erste Ausbildung in Bochum gemacht.
Mhm. Ah, okay. Ja. Cool. Und wie ging es dann weiter?
Ja, genau. Und dann Krankenhaus gearbeitet und ich muss schon sagen, die Arbeit im Krankenhaus ist nochmal eine ganz andere als in der Pflege für Menschen mit Behinderung, wo man natürlich ganz andere Personalschlüssel hat. Und ich bin ein Mensch, also ich habe immer sehr hohe Ansprüche an mich gestellt und ich habe einfach irgendwann gemerkt, okay, das ist so, wie man es in der Schule lernt und das, was im Alltag passiert, das das ist irgendwie nicht so das Gleiche. Und für mich war es dann irgendwann wirklich so schwer, noch in der Pflege weiterzuarbeiten, weil ich konnte es einfach nicht. Ne? So viele Menschen versorgen, nicht zu einem Standard, den ich eigentlich halten möchte. Und es war einfach, also ich wurde da richtig depressiv von. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwie was anderes machen.
Und was war dann dieses andere?
Ja, das waren Donuts. Das war auch eigentlich ein totaler Zufall. Also ich habe schon immer ganz gerne gebacken. Ich lebe vegan, seit ich 15 Jahre alt bin und habe dann irgendwie immer zu besonderen Anlässen was gebacken. Und dieses Mal war es halt der Geburtstag von einer Freundin. Das war, glaube ich, Ende 2014 oder so. Mhm. Und an dem Tag habe ich mich halt mal an Donuts probiert, ne? Und die waren ganz lecker, haben meine Freunde gesagt. Und uns ist halt so aufgefallen, okay, krass, es gibt in Europa irgendwie gar keine handgemachten veganen Donuts oder überhaupt vegane Donuts. Mhm. Und dann, ja, weiß nicht, also mein Partner Prim und ich, wir haben dann gesagt, ja, dann lass das doch selber machen. Und haben am nächsten Tag tatsächlich schon Facebook-Seite gemacht, Etsy-Shop aufgemacht und einfach mal
aus der spontanen Party.
Ja.
Das ist das, was
das
du auch
richtig
wollen.
Gute Donuts gewesen sein.
Ja, das heißt, es war auch das erste Mal, dass du diese Donuts ausprobiert hattest und dann voller Erfolg, alle wollten mehr und Nachschub, wie machen wir das? Etsy-Shop und los
genau.
geht's.
Ja, genau. Also ich habe schon öfter mal so Pfannkuchen gebacken. Ich meine, vom Teig her ist es ja eigentlich das Gleiche, nur die Form ist halt ein bisschen anders. Also da hatte ich schon so ein bisschen Erfahrung mit, aber jetzt auch, weiß nicht, so 2-3 Mal vielleicht, ne? Also nicht oft ausprobiert und ja, weiß nicht. Also war halt irgendwie eine sehr spontane Geschichte, ne?
Verrückt.
Ja, cool. Ja. Und dein Partner zu dem Zeitpunkt, dass der gleich auch so drauf eingestiegen ist?
Was hat der gemacht? Ja, ich glaube, der hat sich halt auch nicht so richtig viel dabei gedacht. Der hat sich dann da so mitreißen lassen. Der war Student zu dem Zeitpunkt, der hatte dann eh quasi ein bisschen Zeit, würde ich mal so sagen.
Habt ihr zusammen gewohnt zu der Zeit? Also die Fettspritzer waren dann auf euch beide verteilt in der Küche?
Also wir haben tatsächlich in einer WG gewohnt, ich glaube noch mit 3 anderen. Also das war schon...
Was habt ihr dann in der WG gestartet? Oder wie kann man sich das dann vorstellen? Ich weiß gar nicht, wie man Donuts macht. Also die schmeißt man in viel Fett, ne?
Ja.
Aber wie kommt auch das Loch da rein?
Ja, man hat, also man macht halt einen Hefeteig und dann rollt man den aus und dann, genau, hat man wie so einen Keksausstecher, nur halt in Donutform. Und so kommt dann das Loch da rein. Und ja, klar, das muss frittiert werden. Also haben wir dann auch zu Hause halt in einem Topf gemacht, ja.
Verrückt.
Ja.
Und das war aber schon in Berliner WG dann zu dem Zeitpunkt.
Genau, ja.
Und dann lief es mit dem Etsy und dem Facebook-Shop so gut?
Ja, genau. Also wir haben immer zum Wochenende eigentlich quasi Bestellungen angenommen und die Leute haben das dann ja bei uns
angeklingelt.
Genau. Und das ging dann irgendwie immer so weiter. Das wurde immer mehr. Ich habe dann irgendwann, ich glaube, zu Hochzeiten am Wochenende so 300 bis 400 Donuts gemacht zu Hause. ja, und dann kamen auch andere Cafés auf uns zu, die halt gerne die Donuts anbieten wollten. Und dann kam irgendwann Steffi vom Green Market, das war mal so ein veganer Lifestyle-Markt in Berlin und hat uns quasi dafür angeworben. Und dann dachten wir, ja, okay, wir müssen das jetzt mal so ein bisschen professioneller machen und haben uns dann auch eine Gewerbeküche angemietet, wo wir das alles richtig, nach Vorschrift machen konnten.
Wann war das dann? Also nach welcher Zeit?
Ich glaube, das war dann schon 2015, so im Sommer.
Also nach einem Jahr oder?
Ein halbes Jahr, also recht flott.
Ja.
Ja.
Verrückt. Verrückt. Also es ging los in der WG-Küche bei euch und nahm alles so seinen Lauf.
Ja.
Und wann war für dich der Punkt erreicht, wo du gesagt hast, hey, jetzt kann ich den Pflegejob wirklich an den Nagel hängen und...
Das war tatsächlich auch im Sommer 2015. Mhm. Da waren wir das erste Mal auf dem Sommerfest auf dem Alexanderplatz. Das ist auch so ein veganes Fest und wir haben da halt auch unsere Donuts angeboten. Ich hatte zu dem Zeitpunkt in der Notaufnahme gearbeitet und hatte blöderweise Nachtschicht an dem Wochenende. Und das heißt, also ich habe quasi Nachtschicht gemacht, bin dann in die Gewerbeküche, habe dann die ganzen Donuts gemacht für den Tag. Dann da irgendwie alles geputzt, aufgeräumt und dann, okay, let's go zum Markt. Da den ganzen Tag verkauft, dann am Ende des Tages kurz nach Hause duschen, vielleicht ein Powernap und dann wieder auf in die nächste Nachtschicht. Und das ging halt so für 3 Tage. Krass. Und dann, ja, am Ende war ich halt echt verständlich im Eimer. Und also der Markt lief auch richtig gut. Ne? Wir waren viel zu früh ausverkauft, konnten irgendwie gar nicht genug produzieren. Mhm. Und dann dachte ich, ja, komm. Also ich muss mich jetzt für irgendwas entscheiden, weil beides ist halt einfach nicht nachhaltig.
Gesund, ja.
Ja, krass.
Krasser Schritt. Und dann hast du, gesagt, so, ich kündige und all in.
Ja, schon, genau. Also wir haben dann schon so langsam angefangen, mal nach einer Location zu suchen, was ja in Berlin auch nicht ganz so einfach ist. Hat echt eine Weile gedauert. Und ich habe dann noch eine Zeit lang in der Einzelfallhilfe gearbeitet, in Teilzeit einfach, um halt Einkommen zu haben, ne? Weil wir haben ja quasi... Also wir konnten
gestartet,
wir konnten davon nicht leben und also quasi alles, was wir dann vielleicht noch ein bisschen übrig hatten an Geld von den ganzen Märkten und so, haben wir natürlich in besseres Equipment investiert, so nach und nach. Und ich glaube, wir haben dann die Location gefunden im Frühjahr 2016 und dann war die Eröffnung vom Maibachufer Mai 2016. Hm. Also irgendwie jetzt, wenn ich das so erzähle, das ging ja doch ganz schön schnell.
Ja. Total.
Ja, merke ich gerade.
Fällt mir da gerade so auf, wo ich durch die letzten 10 Jahre galoppiert bin.
Ja. Ja. Ihr hattet ja einfach ein krass gutes Produkt. Also ich habe ja viel getestet in den letzten Wochen.
Sehr löblich, dass du das so ernst genommen hast, die Recherche.
Ja, Recherchearbeit sehr ernst genommen.
Ja.
Und die sind wirklich lecker, weil mein Vorurteil war, vegane Donuts, schmecken die, wie schmecken die? Mhm. Und unfassbar lecker.
Ach nice, das freut mich. Ja. Ja. Ja.
Wie kam es denn eigentlich zu dem Namen? Das ist ja schon doch etwas außergewöhnlich.
Ja, ist auch eine gute Story. Also mein Partner heißt Bram und damals sein MSN-Username war halt Bramiball.
MSN?
Und, ja, genau. So richtig. Und ich fand das halt irgendwie so süß und so passend zu Donuts und man kann sich das halt gut merken. Und ja, wenn man halt einmal damit anfängt, dann ändert man seinen Namen ja irgendwie nicht mehr. Und wir hatten auch nochmal zwischendurch gebrainstormt, okay, können wir uns irgendwie umbenennen? Und die ganzen Vorschläge, die da kamen, die waren so schlimm. Und ich meine, mein Name ist halt jetzt nicht besonders genug, um das irgendwie catchy klingen zu lassen. So, weiß nicht, Jessica's Donuts, das klingt halt nicht, klingt halt nicht so geil. Und dann, ja, sind wir dabei geblieben.
Wie cool, MSN, da muss ich...
Wie geht er mit dem Fame um?
Der ist ganz bodenständig, das steigt ihm nicht zu Kopf.
Das ist ja sowieso auch das Sympathische. Ihr habt ganz unkonventionell gegründet. Also es gab keinen klassischen Businessplan oder so diese idealtypische Gründungsgeschichte, die man sich da vorstellt oder die man
ganz
kennt.
Ganz ohne Boston Consulting Group
und, ja, und Investoren. Ne? Also ich dachte euer Laden, das sieht alles so fancy aus. Ich glaube, ich war zum ersten Mal am Potsdamer Platz und ich fand die, habe ich dir erzählt, ne? Ich fand die Fliesen so toll, weil ich für meine so rosa Fliesen und oder Kacheln und fand die so cool und dachte, wow, das ist alles so schick und fancy. Das steckt bestimmt irgendwie Rich Investors oder so. Und dann, tada, hätte ich null erwartet, dass das die Geschichte ist, die hinter Bramiballs Donuts steckt.
Ja, ja, krass. Also kann ich mir schon vorstellen. Also mein Partner und ich, wir haben halt beide irgendwie so ein DIY-Background. Also ich komme ja aus dem Ruhrgebiet und habe da echt jahrelang in so einem alternativen Zentrum quasi mich engagiert und Konzerte organisiert oder auch so eine Suppenküche gemacht, einmal pro Woche eine vegane. Und er hat halt in so einer Hardcore-Punk-Band gespielt und wir haben halt beide einfach diesen Hintergrund, okay, mach einfach. Also, ne, wenn du was machen willst, dann mach halt einfach. Ne? Und nicht viel drüber nachdenken oder irgendwie Businessplan schreiben, sondern einfach machen. Und ich glaube, das hat uns am Anfang halt echt, ja, getrieben. Und also ich meine, vor allem Lebensmittelherstellen in Deutschland ist halt mit vielen bürokratischen Hürden verbunden, würde ich jetzt mal so sagen.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Und ich glaube auch, ganz ehrlich, wenn wir uns am Anfang darüber bewusst gewesen wären,
fängt man gar nicht erst an,
hätte man wahrscheinlich erst gar nicht angefangen. Ja, und auch viele aus meinem, weiß nicht, Freundeskreis, Familie haben gesagt, wieso willst du deinen Job an den Nagel hängen, so ist blöd, das wird doch nie was. Und haben wir da echt richtig von abgeraten. Und ich glaube, manchmal muss man einfach machen, so aufs Bauchgefühl hören. Ja.
Und den ersten Store am Maibachufer habt ihr denn auch DIY-mäßig selbst irgendwie zusammengezimmert? Oder?
Ja. Ja, leider ja.
Oh Gott.
Das war so ein bisschen so ein Schuss in den Ofen, weil wir natürlich auch, also für viel waren wir nicht qualifiziert. Ne? Und ich glaube, wir haben irgendwie am Anfang den Boden selber gemacht, Fliesen selber verlegt, auch total krumm und schief noch alles. Wir haben versucht, draußen so ein bisschen, der Eingangsbereich musste noch irgendwie neu verputzt werden und ach, das sah alles so schlimm aus und wir mussten das dann halt alles nochmal neu machen, hinterher. Aber wir hatten halt am Anfang einfach nicht das Budget dafür, ne? Also wir hatten uns so ein bisschen Geld zur Seite gelegt von den ganzen Märkten. Dann haben wir versucht, so eine Crowdfunding-Kampagne zu machen. Das hat ja nicht geklappt. Und ich glaube, das war Kickstarter und da kriegst du ja wirklich nur Geld, wenn die ganze Kampagne erfolgreich war. Das heißt das war nichts. Wir haben versucht, einen Kredit von der Bank zu bekommen. Die haben auch, also ja, kann ich auch verstehen, ne? Weil Gastro-Gründen schwierig. Was haben wir vorzuzeigen? Wir hatten irgendwie keine krassen Qualifikationen. Das ging natürlich da auch direkt irgendwie in die Tonne, unser Antrag. Und ja, wir haben uns dann noch so ein bisschen Geld irgendwie von Freunden und der Familie zusammengeliehen. Aber ich glaube, den ersten Shop haben wir mit 20.000 Euro aufgemacht und was die Hälfte davon war die Kaution für die Gewerbefläche.
Oh, ja. Wahnsinn. Und trotzdem hat das alles geklappt, ne? Das
ist schon so. Natürlich. Mega einfach machen. Ihr wart, zu zweit hattet ihr dann noch Supporter, also die an eurer Seite standen, die gesagt haben, so, da zieh mir mit. Das ist klasse.
Ja, also klar, am Anfang natürlich viele Freunde, die irgendwie mitgeholfen haben, Familie teilweise, weil ja, man braucht halt einfach in der Gastro, ne? Man braucht halt echt viele helfende Hände.
Und also es klingt nach unfassbar viel Arbeit. Also richtig, richtig, richtig. Und so ein Pensum auch aufrechtzuerhalten, auch so schnell. Du hast gesagt, 2016 ging es dann mit dem ersten Store weiter. Vielleicht lass uns nochmal anknüpfen, was so die nächsten Meilensteine waren, wie es dann weiterging. Jetzt sind wir ein paar Jahre weiter, aber eure Erfolgsstory.
Ja, wie ging es weiter? Also auch wieder typisch für uns eigentlich. Wir dachten, okay, wir machen jetzt ein Café auf und dann wird es irgendwie ein bisschen entspannter, weil wir hatten halt immer bei den Märkten so einen Ansturm, weil das natürlich immer nur einzelne Tage waren. Und wir dachten, okay, wenn die Leute irgendwie jeden Tag ihre Donuts bekommen, dann
haben wir irgendwann Ruhe.
Genau, dann wird es mega entspannt. Ja, ist ja auch so kein guter Business-Gedanke, irgendwie so ein Geschäft aufzumachen. Aber ja, das war natürlich nichts. Das war das komplette Gegenteil. Und wir kamen eigentlich von Anfang an irgendwie gar nicht hinterher mit der Nachfrage. Und die Küche war schon direkt viel zu klein. Und ja, war auch einfach nicht ausgelegt für das, was wir da eigentlich vorhatten. Ne? Also wir hatten keinen Fettabscheider. Mhm. Abluft hatten wir. Mhm. Aber ja, genau. Und dann war es halt auch irgendwann so weit, dass wir dachten, okay, jetzt ist mal an der Zeit, dass wir noch andere Leute einstellen für die Backstube. Mhm. Und dann dachten wir, ja krass, diese 10 Quadratmeter Küche, also irgendwie will ich nicht, dass hier wer anders drin arbeitet, außer mir, weil, also du stehst da drin, kannst dich halt links nach rechts, aber das war's auch. Und ja, dann haben wir uns auf die Suche gemacht nach einer neuen Backstube. Das war, ich glaube, so Ende 2017 rum. Mhm. Und dann haben wir 2018 den zweiten Standort aufgemacht im Prenzlauer Berg in der Danziger Straße. Da war vorher ein veganer Eisladen drin und sie wollte, glaube ich, nach Brandenburg irgendwie die Produktion auslagern.
Das
und,
Publikum war schon geprimed.
Genau, ja. Und wir hatten die Küche auch zeitweise angemietet als Gewerbeküche und sie hat auch schon mal unsere Donuts da verkauft, so zum Eis. Also es war halt irgendwie, ne, wir waren ein bisschen befreundet und ja, komm, dann gehen wir da rein. Das war echt super. Und hatten dann da 40 Quadratmeter für die Küche, also wahnsinnig groß zu dem Zeitpunkt für uns und war dann der zweite Standort noch mit Café vorne dran. Das war auch wieder sehr DIY-lastig, so der ganze Ausbau und so. Ja, das war 2018 und dann, ehrlich, ein paar Wochen später habe ich eine E-Mail bekommen vom Potsdamer Platz, ob wir nicht so einen ehemaligen Starbucks übernehmen wollen am Potsdamer Platz. Und ich dachte erst, also ich habe erst gar nicht auf die E-Mail reagiert, weil ich dachte, ach, was ist das denn für ein Quatsch? Also ich habe das irgendwie gar nicht realisiert, also Fake, dass das eine ernste Anfrage ist, sondern ich dachte, das ist irgendwie Spam oder so. Die haben aber zum Glück nicht locker gelassen und noch ein paar E-Mails geschickt. Und dann waren wir, glaube ich, so im Mai das erste Mal da, um uns das anzugucken und alles anzuhören. Und ja, die haben das halt wirklich ernst gemeint, ne? Ja, dann standen wir da, weil wir dachten, oh, ist das jetzt schon wieder hier irgendwie zu klein alles?
Kompakter.
Ja, genau, weil dann kam nämlich noch das KDW auch auf uns zu und hat uns auch gefragt, ob wir nicht in der 6. Etage einen Stand aufmachen wollen. Und also ich muss auch ehrlich sagen, ich war vorher noch nie im KDW. Ich glaube, ich bin nicht so die Zielgruppe. Und dachte halt, also wir dachten halt auch eigentlich erst so, nee, KDW, was sollen wir denn da? Und haben aber erst irgendwie nach dem Meeting dann noch mit ein paar Freunden gesprochen und ja, Bekannten so aus der Gastro-Szene und die meinten, alle, ja, ihr müsst es machen, seid ihr wahnsinnig, so auf jeden Fall alleine aus Marketinggründen, weil man einfach so viele Leute da erreicht und dann auch quasi ja über Deutschland noch bekannter wird und so. Und ja, dann standen wir halt da und hatten auf einmal irgendwie noch zwei neue Locations, die beliefern werden
mussten.
Und
was für welche, ne? Also
genau.
Potsdamer Platz und KDW.
Ja. Ihr müsst ja schon Wahnsinn Ruf gehabt haben, dass die sich direkt an euch gewendet haben.
Ich hatte mich gefragt, wie habt ihr da auch schon so voll viel in Marketing? Es scheint jetzt nicht so, ne? Und so Marketingmaßnahmen,
also Social Media habe ich alles selber gemacht, die Fotos und gepostet und so. Also ich hatte da auch keinen... Ich habe auch kein Marketing-Background, sondern es war halt irgendwie alles so nach Bauchgefühl. Und ja, weiß ich auch nicht, wie die auf uns aufmerksam geworden sind, aber hat mich natürlich sehr gefreut. Und das haben wir natürlich dann auch gemacht, ne? Und 2019, haben wir dann, ich glaube Ende 2019 haben wir das KDW aufgemacht und Potsdamer Platz war, ich weiß jetzt gar nicht, ob das Ende 2018 war oder 2019. Bin ich mir gerade nicht sicher, aber das war halt erstmal nur als Pop-up gedacht, weil damals stand schon fest, okay, die wollen eh die ganze Mall renovieren, alles irgendwie schick machen. Und die dachten dann halt, okay, wir haben ja diesen Laden über, die können das mal irgendwie antesten für ein bisschen weniger Miete und ohne hohe Investitionskosten. Und ja, lief halt auch richtig gut, ne? Fast zu gut. Genau, und dann dachten wir, okay, jetzt ist die Bäckerei schon wieder zu klein.
Die 40 Quadratmeter.
Die 40 Quadratmeter.
Also 10, 40.
Genau, und dann war der nächste Schritt 1000 Quadratmeter. Natürlich ein großer Sprung. Aber also erstmal, es gibt nicht so viele Gewerbeküchen in Berlin. Vor allem Gewerbeküchen, die irgendwie eine gute Anbindung haben an den öffentlichen Nahverkehr und nicht irgendwie nicht in Spandau sind. Ne?
Ja, ja.
Ist ja auch wichtig, wenn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da irgendwie hinkommen müssen. Und ja, also wir haben dann halt diese Gewerbeküche gefunden in Neukölln. Die hatte alles, was wir brauchen. Platz, Abluft, Fettabscheider, Anlieferung, so alles. Alles Taco war im Gewerbegebiet, das heißt, okay, Nachbarn werden sich halt auch hundertprozentig nicht beschweren. Ist auch immer so ein Thema mit Bäckereien. Und dann dachten wir ja, okay, wenn wir das jetzt machen, dann machen wir das halt richtig, weil ich wollte nicht nochmal umziehen mit der Bäckerei. Das ist halt auch, muss man erstmal schaffen, ne? So ein Bäckereiumzug mit dem ganzen Equipment. Und das ist natürlich, weil wir die Donuts jeden Tag frisch herstellen. Das heißt, ne, wenn wir die Bäckerei zumachen, dann verkaufen wir auch nichts. Also es ist,
ja, klar, so jedes Mal gleich.
Genau, deswegen, wir mussten dann quasi den Umzug innerhalb von einem Nachmittag machen. Also wir haben morgens früh noch produziert, dann alles eingeladen, nach Neukölln gefahren und dann da nachts wieder produziert für den nächsten Tag.
Ja, weil aber du auch selber noch?
Ja,
oder?
Klar, ja, wir haben alles mit angepackt.
Ja, einfach machen anders. Ist ja hier, ja. Also verrückt.
Ja, das hat auch ein bisschen gedauert, aber hat alles geklappt. Und also irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Und dann hatten wir halt diese große Küche und dann dachten wir, ja, jetzt müssen wir die ja auch auslasten. Und dann kam Corona und wir hatten gerade noch eine neue Fritteuse bekommen, also wirklich auch, ne, die mehr Kapazität hat zum Frittieren, die auch natürlich sehr teuer war. Und ich glaube, die kam irgendwie Februar, März und es lief das Radio im Hintergrund, so mit den ganzen Lockdown-Infos. Ne? Und ich dachte echt so, boah, scheiße, jetzt haben wir so viel Geld investiert.
Und jetzt kommt nie wieder jemand.
Genau, jetzt können wir eigentlich zumachen. Ne? Das war so mein erster Gedanke. Haben wir natürlich nicht gemacht, sondern einfach so, ne, Augen zu und durch. Und dann haben wir während Corona noch zwei Standorte eröffnet. Also einmal das Café auf der Warschauer Straße und das an der Rosa-Luxemburg-Straße am Alexanderplatz. Ja. Und dann hatten wir das auch geschafft und eigentlich war unser Wunsch auch immer noch in eine zweite Stadt zu gehen. Und ja, wir haben natürlich auch, wir kriegen immer so viele Nachrichten, so, ah, kommt hier hin, kommt da hin. Ist natürlich. Ja,
also ihr werdet so richtig umgarnt.
Ja, genau. Ah. Und dann, also ich mag Hamburg halt ganz gerne und es ist ja auch irgendwie nicht so weit weg, ne? Und dann logistisch für uns ganz gut zu machen, wenn man da die Hütte brennt, so dann steigt man in die See und ist irgendwie in unter zwei Stunden da. Also das war, glaube ich, so, okay, kriegen wir hin. und dann haben wir da auch angefangen, nach einer Bäckerei zu suchen. Hat auch natürlich ein bisschen gedauert, also ich glaube 2 Jahre haben wir gesucht, bis wir was gefunden haben. Aus irgendeinem Grund gibt es da irgendwie sehr viele ehemalige so Würstchenfabriken. Aber
seid ihr in der Würstchenfabrik? Es wäre ja auch. Seid ihr in der Wurstfabrik? Nee, es würde nicht passen, oder?
Genau, also wir haben ganz viele Besichtigungen gemacht und ich stand da einfach drin und dachte mir so, nee.
Vegane Donuts, Würstchen.
Ich kann das nicht, das ist nicht der Vibe irgendwie. Genau, dann haben wir halt Neubau gefunden, der aber schon auf Gastronomie ausgelegt war. Und haben dann, wann haben wir denn da aufgemacht? Ich weiß es auf einmal gar nicht mehr. Ich glaube Ende 2022 die Bäckerei mit dem ersten Kaffeestandort. Dann kam kurz vor Weihnachten noch der zweite Standort dazu, glaube ich. Und dann haben wir jetzt letztes Jahr im Frühling noch ein Café in Hamburg aufgemacht am Jungfernstieg. Und dann, ach so, den Hauptbahnhof habe ich vergessen in Berlin. Da haben wir
der kam auch noch dazu.
Genau, der kam auch noch dazwischen. Ich glaube so Ende 2022 bis ja März 2023 in dieser Pop-Up-Box durften uns da auch versuchen. War auch richtig, richtig gut. Und dann hatten wir noch ein Pop-Up auch am Hamburger Hauptbahnhof. Ja, bis März dieses Jahr. Ja, und jetzt haben wir vor 2 Wochen noch ein Café in Schöneberg aufgemacht. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Das war so unser Werdegang.
Also wie viele Standorte jetzt?
Aktuell haben wir jetzt 10.
10.
Ja, die geöffnet sind. Genau. Und die Pop-Ups am Hauptbahnhof waren halt immer nur Pop-Ups leider, ja.
Ja. Ja, aber ich finde, das Konzept ist ja total cool, auch von den Bahnhöfen. Mhm. Mittlerweile sind da ja auch mal viele Independent oder kleinere Stores, die sich tatsächlich dann einfach ein bisschen ausprobieren können. Und
Genau. Ja, das ist ja auch das Konzept der Bahn mit Nachhaltigkeit.
Ja.
Sie das mehr in den Vordergrund stellen, finde ich richtig gut.
Ja, voll gut.
Diese Zahl ist sehr beeindruckend. On your busiest day, you produce 30.000 Donuts. Habe ich im englischen Interview gelesen. Ja. 30.000 Donuts werden produziert an einem, an dem,
Silvester.
Silvester.
Wenn alle eigentlich Pfannkuchen essen wollen und dann sagen, next best thing, Donuts.
Genau, ja. Also wir machen ja auch zu Silvester quasi so traditionelle Pfannkuchen mit Marmeladenfüllung, weil das ist einfach, das wollen halt alle haben. Mhm. Und also ich glaube eigentlich unser ganzes Team freut sich immer auf Silvester. Wir arbeiten da schon monatelang dran, so die ganzen Vorbereitungen, ne, irgendwie die Google Sheets irgendwie umbauen, damit da nichts explodiert, gucken, dass die Webseite die ganzen Bestellungen irgendwie verträgt und auch nicht abschmiert auf einmal. Haben wir genug Verpackung? Wie müssen wir die Touren planen? Weil wir liefern ja täglich frisch aus und es passt halt nur eine gesamte Menge an Donuts in einen Van. Wir haben aber Vorbestellungen, die zu einer bestimmten Zeit abgeholt werden und dann natürlich noch den direkten Verkauf im Laden plus die Bestellungen, die zur Lieferung reinkommen. Also es ist wirklich... Da geht einiges an Planung rein, was man sich so gar nicht vorstellen kann, damit wir einfach sicher gehen, okay, wir machen an dem Tag die Tür auf und wir haben genug Donuts, ohne dass irgendwas schief geht. Das ist gar nicht so einfach. Ist auch schon mal schief gegangen, als wir berechnet haben, dass eine Minute 100 Sekunden hat und nicht 60. War der schlimmste Tag meines Lebens, tatsächlich, weil dann hatten wir halt keine Donuts, ne? Und die Leute standen da, wollten die Vorbestellung abholen. Das war ein bisschen... Es war ein bisschen tense, die Stimmung an dem Tag. Aber seitdem alle Silvester richtig gut gewesen. Keine Katastrophen mehr. Und ich stehe auch selber in der Backstube dann in der Nacht und fülle einfach 8 Stunden am Stück Donuts. Und
fühlt sich in deine WG-Küche zurückversetzt. Ja,
ein bisschen größer als damals, aber ich mache das immer noch gerne.
Ja.
Sehr cool.
Ja, boah, ich habe so viele Gedanken, in welche Richtung. Ich glaube, erstmal kurz pusten und mal so auf diese letzten Jahre. Du bist ja auch Marathonläuferin und war das ein Sprint? Ja, ist ja so die Analogie, oder hier? Wie guckst du so zurück? Also es war ja, also für mich klingt es auf jeden Fall wie ein Sprint. Wie so ein Sprint mit vielleicht ein paar Verschnaufpausen, oder so ein paar Berge zu erklimmen, KDW, Potsdamer Platz, Standort, in Hamburg aufmachen, jetzt von erzählt, es kommt noch mehr dazu und
wow. Ist schon eher so ein Ultramarathon, würde ich sagen, vom Gefühl her. Also ich meine, wir sind da reingegangen, wir hatten keine Erwartungen, also wir haben uns irgendwie nie unter Druck gesetzt, so boah, wir müssen das jetzt so und so schnell machen. Weil, also wir haben ja auch keine Investoren, ne? Wir haben jetzt irgendwie nicht das Ziel, irgendwie, wir machen dann und dann einen Exit und dann gehen wir in Rente. Wir machen das ja irgendwie aus eigenem Willen.
Ja, das hat sich auch nicht verändert.
Das hat sich nicht verändert, nee. Und ich weiß nicht, ich glaube, wir sind einfach beide sehr motivierte Menschen. Und ich weiß, wenn ich mit anderen Leuten so über unseren Wachstum spreche, sind immer so, wow, wie schnell. Aber für mich, das hat sich irgendwie so ganz natürlich angefühlt. Und irgendwie, klar, gab es viele stressige Momente.
Ja, wenn man in dem Strudel so drin steckt, dann merkt man es vielleicht gar nicht so, ne? Wie wenn man es dann irgendwie von außen betrachtet oder mal 10 Jahre später zurückschaut und denkt, wow, was ist da eigentlich alles passiert?
Genau, und also ich glaube, ich bin auch so eine Person, ich gucke nicht so oft nach hinten. Ich sollte das vielleicht öfter machen, einfach mal so nach so großen Zielen oder so Ereignissen mal so kurz 5 Minuten Pause machen und so, war doch gut. Aber mache ich halt nicht. Ich bin dann immer so, weiter. Jetzt das nächste große Ding. Ja.
Ja, also ich glaube auch, als ich dann hier tolle Zeit, tolle Halbmarathon-Zeit, meinte, nächster.
Ja, also ist ein bisschen witzig, aber also ich habe auch einen Coach und er hat mich halt verfolgt auf diesem Tracker und ich kam ins Ziel und war eigentlich so mega happy mit mir und so, ja, weil ich, also ich hatte eine kurze Laufpause, weil ich so eine kleine Verletzung hatte im Rücken und Training lief nicht ideal, dann war es ja auch so warm und so, ja, ne? Und dann schickt er mir eine Sprachnachricht und meinte, ja, ein bisschen enttäuscht, ich glaube, da wäre mehr drin gewesen. Und also ich war eigentlich echt mega happy und dann sehe ich so diese Sprachnachrichten, waren so, oh, scheiße.
Ja, du hast ja erwähnt, dein eigener Anspruch an dich ist ziemlich hoch.
Ja, leider.
Und deswegen, also ich kann mir vorstellen, dass du dadurch ja auch so viel schaffst und wuppst und diese ersten Jahre so viel an Arbeit zu wuppen, das ist ja verrückt. Ich hatte mir hier noch notiert, so euer Team, also du hast ganz viel am Anfang alleine gemacht und sich dann auch Leute an Bord zu holen, die euch da unterstützen und du hast auch gesagt, ihr seid ja jetzt, also nicht so die typischen Gründerpersönlichkeiten, ne, die man hier in Berlin ja oft in der Berliner Bubble findet und sieht und die sehr präsent sind und laut und ja, und es, euer Erfolg spricht ja für euer Produkt und für euch und dass es auch anders funktionieren kann, auch wenn man ja nicht aus einer wohlhabenden Familie kommt, Business-Hintergrund hat.
Ja. Oder den Marketingplan.
Oder den genau diesen Marketingplan und es so macht, wie man, ne, wie man das so macht.
Ja.
Wenn du jetzt an das Team denkst und die Menschen, die euch da unterstützt haben, wer war da so da an der bei euch an der Seite und Kompetenzen? Also die, also ne, man ist auch gesagt, man muss nicht alles können.
Nee.
Und ich meine, was du erzählst mit Rechnung, ich würde schon die Krise kriegen oder so. Also sich da fähige Menschen an Bord zu holen, was ist euch da wichtig? Wer war da da?
Ja, also ich meine, die ersten Jahre war halt keiner da, weil wir auch einfach nicht, also wir hatten nicht das Budget, da irgendwen einzustellen, aber wir haben halt irgendwie, wir mussten alles selber machen, um damit es halt irgendwie funktioniert. Und das kann man sich erst ab einer gewissen Größe quasi leisten, dass man Sachen delegiert und sagt, okay, ich stelle mir jetzt eine Fachkraft für HR oder Operations oder Marketing oder irgendwas ein. Das muss man sich halt erstmal. Das muss man sich erarbeiten.
Ja.
Und ich war echt froh, dass wir dann irgendwann angefangen haben, Sachen delegieren zu können. Ne? Also ich glaube, das Erste war, dass wir wirklich spezifisch eine Konditormeisterin eingestellt haben, einfach um zu sagen, okay, hier, das ist jetzt deine Bäckerei. Das war so der erste Schritt. Also ich habe zwar noch in der Bäckerei mitgearbeitet, aber sie hatte quasi die Führung und hat sich um alles gekümmert, so Rezeptentwicklung und Bestellungen machen und Personal, ne, hat das dann so langsam so ein bisschen, ja, abgegeben, war immer noch sehr involviert, aber das war so der erste Schritt, um zu sagen, okay, wir ziehen es jetzt aus dem, ja, Daily Business quasi raus und müssen eigentlich mehr so, ja, so halt Geschäftsführungssachen machen, was man halt so machen muss, ne? Das war so der erste Schritt. Dann haben wir angefangen, quasi für die fürs Managen der Cafés und des ganzen Personals jemanden einzustellen. Jeremy ist jetzt unser Operations Manager schon seit einigen Jahren. Der hat uns als Barista eigentlich entdeckt am Potsdamer Platz und hat sich dann von da irgendwie hochgearbeitet und ist dann schnell Shop Manager geworden. Und ja, ist immer noch dabei, heutzutage im Büro. Und ich glaube, das ist für uns echt so ein Fels in der Brandung, einfach so, egal was passiert. Jeremy kümmert sich drum, wenn es um Operations geht, und da bin ich echt sehr dankbar für. Dann haben wir noch eine HR-Managerin, das ist Lisa, die hat auch bei uns als Barista angefangen, am Maibachufer damals, ich glaube sogar während Corona. Die hat Psychologie studiert und ja, hat sich halt auch, also ich glaube, so manche Menschen, da stellt sich einfach schnell raus, okay, die können richtig viel, die haben Bock, die wollen lange dabei sein und die arbeiten sich dann halt irgendwie so hoch, recht schnell, ne? Und genau, ist jetzt bei uns für alles, was ja mit HR zu tun hat, irgendwie zuständig. Hat da auch ein kleines Department quasi mit, ja, HR Assistant, Recruiterin und ja, da bin ich auch sehr dankbar für, weil ich glaube, das ist einfach ab einer gewissen Größe auch gesund, da so ein bisschen
Distanz ja auch, ne?
zu haben, ne? Weil ich habe halt schon gemerkt irgendwann, dass mir das persönlich, weil ich bin so investiert, das ist meine Firma, ich habe echt alles reingesteckt, so viel gearbeitet, jahrelang keinen Urlaub gemacht und teilweise ist, ne, dann weiß nicht, also ich hatte dann, glaube ich, meinen ersten Urlaub gebucht, das war so ein 2-Tages-Trip nach London, um The Cure zu sehen. Das wäre, glaube ich, das wäre der erste Urlaub gewesen nach 5 Jahren und am Tag, als wir fliegen wollten, hat dann sich jemand also nicht krank gemeldet, aber sie meinte dann einfach, hey, ich komme nicht mehr. Tschüss. Und dann ja, stand ich halt am nächsten Tag wieder in der Backstube und konnte halt nicht diesen Urlaub wahrnehmen. Und das ist dann teilweise schon, ist glaube ich doch besser, wenn man da ein bisschen Distanz zu hat und sich dann nicht so direkt drum kümmern muss, weil ich war schon echt sehr so, was soll das jetzt? Deswegen ja, bin ich da. Ich glaube, das war für meine mentale Gesundheit ein sehr wichtiger Schritt, das einfach abzugeben und mich davon zu distanzieren. Genau, und dann kam als nächstes dann eigentlich Marketing dazu, weil das habe ich, glaube ich, noch am längsten selber gemacht. Und genau, jetzt haben wir Ellie, unsere Marketing-Managerin, die sich eigentlich um alles, was mit Social Media zu tun hat, kümmert und das ganze Visuelle auch macht, die Fotoshoots und ja, alle Materialien und ja, Kollaboration und auch Podcasts, ne? Kümmert sich echt um alles und genau, also so schaffen wir das dann halt auch einfach jetzt mal unseren ja, eigentlichen Job zu machen und das ist ja die Expansion.
Der sich jetzt quasi ganz schön verändert hat.
Ja. Ja, genau, also eigentlich von so sehr hands-on zu viel Schreibtischarbeit. Also nein, Quatsch, also ich mache das natürlich gerne und viel Zeit verbringe ich auch immer noch damit, so Produktentwicklung zu machen, neue Sachen zu testen oder heute bin ich hier. Also, ne, es ist schon ist was anderes. Musste ich mich erstmal auch so ein bisschen reingrooven so mit so Schreibtischarbeit, aber ich habe eine bessere Work-Life-Balance, würde ich sagen.
Jetzt. Machst du jetzt manchmal Urlaub, ja?
Manchmal, ja.
Wie oft?
Ja, ich glaube, nicht oft genug. weil klar, also auch wenn ich im Urlaub bin, ne, dann man denkt ja trotzdem irgendwie an die Arbeit. Ja. Wenn man gerade irgendwie inspiriert ist, das schaltet man ja nicht ab.
Ja.
Also klar, ich versuche dann nicht in meine E-Mails zu gucken, aber teilweise, als wir die Expansion nach Hamburg gemacht haben und da war halt 6 Monate lang Baustelle, wenn da was ist, da kann ich nicht sagen, ruf mich jetzt nicht an. Ne? Also dann kümmert man sich dann irgendwie trotzdem drum. Also ja, Urlaub. Schwieriges Thema.
Ja, ja. Also Core-Team von so 5 Festen oder so um den Dreh, ne? Also für und 100, über 100 Mitarbeitende, ich sag's mal so, ne?
Genau, oder? Also wir haben jetzt, glaube ich, so um die, jetzt nach der Shop-Eröffnung bin ich mir nicht sicher, wie viele wir wirklich haben, aber es sind eigentlich so um die 130.
Ja, ja. Ja. Also ja. Es ist ja schon so, kann man sagen, ein Donut-Imperium. Ich überziehe das jetzt mal.
Ja.
Und sowas geschaffen zu haben. Und du bist auch Forbes Under 30.
30 Under 30.
Sorry, 30 Under 30 von Forbes 2021.
Ja.
Und ich habe mir dieses schöne Zitat von dir, was ich gefunden habe unter deinem Bild, vorlesen. Ich möchte eine Inspiration für andere junge Menschen sein, ihre Ideen umzusetzen, auch wenn sie wenig Erfahrung haben. Denn ich hatte weder ein Studium noch eine wohlhabende Familie, sondern lediglich eine großartige Idee, genug Durchsetzungsvermögen und eine Menge Entrepreneurial Spirit.
Ja, das ist so.
Trifft's ganz gut, ne?
Ja.
Ich glaube, so von dem, was du erzählt hast, war alles dabei.
Ja, plus. Auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist eine gute Eigenschaft an mir, dass ich sehr stur bin. Also ich war schon immer so, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann mache ich das auch. Egal wie, ich mache es einfach.
Glaube ich dir sofort.
Ja.
Was ich mich noch gefragt habe, ist, was ist mit Brahms Studium passiert?
Ja, genau. Ja. Was hat Brahm übrigens studiert?
Also eigentlich hat er künstliche Intelligenz studiert. Er hat dann, ja, er redet da nicht so gerne drüber, aber er ist ja nicht hier. also er hat einfach seine Bachelorarbeit nicht korrigiert. Das ist eigentlich total dumm und hat das dann einfach.
Also gar nicht abgegeben, oder?
Doch, aber er hätte die noch korrigieren müssen, aber hat er halt nicht. Aber gut, ist ja jetzt für seinen Lebenslauf irgendwie nicht weiterhin wichtig.
Na gut, manchmal muss man Prioritäten machen.
Ja. Das waren dann die Donuts. Hat ja zum Glück geklappt.
Du hast jetzt auch das Thema mentale Gesundheit erwähnt. Das erste Mal, als du gemerkt hast, in der Altenpflege geht es ja nicht gut, da wirst du den Ansprüchen nicht gerecht. Und das zweite Mal auch, als es dann zu viel wurde und du gemerkt hast, stopp, jetzt brauche ich auch mal Urlaub. Wie achtest du denn da in diesem verrückten Alltag auf dich? Was hast du da jetzt gelernt über dich? okay, Team ist da, abgeben, loslassen. Ja, was hast du da für dich an Strategien oder Tipps?
Boah, schwierig. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da die Beste drin bin. Ne? Also es ist auf jeden Fall schon besser geworden. Aber ich glaube, es ist einfach, es ist mein eigenes Business. Ich bin da so investiert drin. Ich weiß, Personal arbeitet mega hart. Und wenn die was brauchen, dann will ich halt auch für die da sein. Ne? Und das macht es halt einfach schon mal schwierig. Und wir sind auch echt jeden Tag geöffnet. Wir machen nur zu Weihnachten so anderthalb Tage zu. Und sonst ist halt immer Betrieb, ne? The show must go on. Und ja, das macht es halt einfach irgendwie ein bisschen schwieriger. Aber was ich für mich gelernt habe, ist einfach ein bisschen besser Grenzen zu setzen. Und das konnte ich aber einfach nicht so machen. Also irgendwie so, ja, okay, ich mache jetzt alles aus und setze mich irgendwie hin und dann ist Ruhe. Weil ich muss ja auch immer irgendwas machen. Und ich habe dann tatsächlich angefangen, für einen Triathlon zu trainieren. Und das war so mein Mittel.
Das war deine Kompensation.
Genau, das war deine Kompensation.
Einfacher wurde.
Ja, wirklich. Ich weiß, das klingt total absurd, weil ich dann irgendwie angefangen habe, so 10 bis 20 Stunden pro Woche zu trainieren, noch neben meinem Vollzeitjob. Aber ja, ich gehe ins Schwimmbad. Ich habe mein Handy nicht mit und man kann mich halt nicht erreichen. Und so habe ich dann den Kopf frei bekommen. Und ich dachte halt, okay, ich habe mich für diesen Triathlon angemeldet, so diese Mitteldistanz. Konnte vorher nicht schwimmen, ich war nicht joggen, so Fahrradfahren, ja. Aber ich dachte halt, okay, ich habe mir halt Druck gemacht und dann wusste ich, okay, ich muss dafür trainieren und das schaffe ich nur, wenn ich weniger arbeite. Also ich weiß nicht, ob das so Sinn macht für andere Menschen, aber also für mich war das so meine Strategie, einfach echt das durchzuziehen und halt, weil sonst bin ich halt immer so, ah ja, dann kann ich ja noch hier schnell so, ne, mal eben. Das am Computer machen und durch dieses andere Ziel konnte ich mich dann halt eher auf mich fokussieren und habe mir dann mehr Zeit rausgenommen für den Sport. Und das mache ich auch heute immer noch. Also cool. Mir geht es damit sehr viel besser.
Super, dass du das schaffst. Ich habe bei mir so eher so eine andere Tendenz beobachtet, dass wenn ich halt noch viele andere Termine drumherum habe, dann bin ich in der Arbeit halt super viel effizienter, weil ich weiß, ich habe nur diese 3 Stunden, die ich jetzt konzentriert daran arbeiten kann und dann muss ich los die Kinder abholen oder sonst was. Und dann,
dann zieht man halt durch.
Genau, ne? Dann schiebt man es nicht auf die lange Bank, weil man halt weiß, hey, irgendwann ist vorbei.
Ja, genau.
Du magst es ja auch quirlig, ne? Wenn immer viel los ist, hast du ja auch gesagt. Ja, ich auch. Und
aber Triathlon würde ich mir jetzt nicht noch nebenbei ans Bein binden, ganz ehrlich.
Vielleicht könnte man das ja nochmal überlegen. So ein
In 10 Jahren vielleicht.
Wenn wir das machen und ihr sponsort.
Ja, sind wir dabei. Wir können auch sonst ein Relay machen, so eine schwimmt, eine geht aufs Fahrrad, eine läuft.
Ja. Okay, ja, Fahrradfahren, das kriege ich hin.
Ja,
okay.
Machen wir.
Verrückt. Ja. Ja, ich bin also doll beeindruckt.
Ja, super cool. Genau, was mich noch interessieren würde, weil wir jetzt öfter das Thema Gastrobranche an sich angesprochen haben und dich als weibliche Gründerin darin, bist du viel in Kontakt auch mit anderen Gründern oder Frauen in der Branche vielleicht? Wie nimmst du das wahr?
Es gibt ja nicht ganz so viele, ne? Also klar, ich habe einige Kontakte und man sieht ja dann auch mal bei, weiß nicht, einigen Events andere Leute. Das mache ich nicht oft genug. Ich habe mir vorgenommen, das dieses Jahr ein bisschen öfter zu machen, aber dann ist halt wieder eine Zeit ein Thema. Aber ja, also ich finde schon, dass die Gastrobranche natürlich auch irgendwie sehr männerdominiert ist und bin dann teilweise auch so, ja, ich fühle mich dann nicht so mega wohl, so viel Platz einzunehmen, obwohl ich ja eigentlich viel geschafft habe. Also ich würde ja schon sagen, dass wir erfolgreich sind. Aber ich weiß nicht, ich bin halt nicht so der Charakter dafür, der dann so.
Ja.
Es zeigt ja, dass braucht es das? Also ist jetzt die Frage.
Nicht. Nee, finde ich halt eben nicht.
Der Erfolg spricht ja für euch und so diese Seite zu zeigen, man muss jetzt nicht diese laute, schillernde, nicht, dass du, ich finde dich sehr schillernd in dem, wie du wirkst, ne, aber laut im Sinne von
dich in den Vordergrund spielen oder
Immer auf dem Podium die hier laut sein und
ja.
Ja. Ja, Foodbranche ist, es ist, ich bin da jetzt so ein bisschen mehr reingekommen und so war ja auch der Kontakt, dass ich auch diese Foodhack wollte, wo du auch gesprochen hast. Und ich habe es nicht geschafft, aber ein Kumpel war da. Mhm. Und dann bin ich auf dein LinkedIn-Profil und ich habe da so einen Eintrag gesehen von dir, wo du gesagt hast, one of my personal goals for this year is to put myself more out there. Whatever that means, so why not shoot for the stars? was ist so dein Vorhaben damit oder was, also ist es so ein bisschen was zu zeigen oder ja, was steckt dahinter?
Also ich glaube, da kann man auch wieder zurück zu diesem Forbes-Zitat gehen. Also ich habe mir ja vorgenommen, ich möchte wirklich so ein bisschen Vorbild sein, andere Leute inspirieren und auch zeigen, okay, man kann irgendwie erfolgreich ein veganes, nachhaltiges Unternehmen führen. Aber wie soll ich das machen, wenn ich mich nicht präsentiere oder ein bisschen Platz einnehme? Also wie soll ich die Leute erreichen? Das muss man ja irgendwie machen. Und ich bin eigentlich sehr introvertiert. Und mein Partner halt auch. Und ich glaube, dass wir, also ich würde es wahrscheinlich nicht anders machen, aber ich glaube schon, dass wir heutzutage einfach versuchen, ein bisschen mehr auch als Person ein bisschen mehr, ne, extrovertiert zu sein, einfach uns ein bisschen mehr zeigen, mehr Interviews machen, weil das gehört halt auch zum Marketing dazu. Und ja, wir sind jetzt keine Brand, die sehr personengetrieben ist, ne? Also wir haben jetzt nicht irgendwie unsere Gesichter auf der Box, so zum Glück. Aber ich glaube schon, dass das heutzutage einfach auch dazu gehört, sich als Founder ein bisschen mehr zu präsentieren und so. Also für mich, ja, spielt halt beides einfach eine Rolle. Also erstens, ich will Vorbild sein. Ich möchte anderen Frauen auch zeigen, dass man es schaffen kann, dass man ein veganes, nachhaltiges Unternehmen führen kann, dass man, ne, halt wie dem Zitat gesagt, einfach, man braucht nicht irgendwie einen krassen Background oder viel Geld, sondern einfach, ne, einfach
eine gute einfach Idee machen. Und Durchsetzung.
Genau, und ja, aber dafür muss ich mich halt auch selber irgendwie in die Welt begeben.
Ja, voll schön. Ja, voll schön, total. Dass du den Schritt gewagt hast und zu uns gekommen bist, um darüber zu reden. Und wir hoffen, dass es auch vielen Hörerinnen irgendwie Inspiration gibt. Und
also mich hast du total inspiriert, einfach auch, weil es so überraschend war. Ne? Ich wusste wenig über dich und Pramivals Geschichte und das hat sehr mit mir resoniert, als was du erzählt hast. Und ich finde das richtig, richtig toll und das ist super ermutigend.
Ja,
ach, das absolut. I like.
Genau, danke dir. Ich glaube, jetzt brauchen wir alle ein bisschen Zucker.
Ja.
Donut genießen.
Jessica hat Donuts mitgebracht. Die haben wir noch nicht in die Box reingeguckt. Meinte schon, du musst die immer mitbringen, ne?
Ja, klar. Also zu jedem Meeting, so, wo sind die Donuts? Deswegen, ich versuche jetzt immer welche mitzubringen.
Sehr schön. Danke dir. Schön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank. Danke auch.